Mr. Tuckerton's Nerdcast. Hallo und willkommen zur dritten Folge von Mr. Tuckerton's Nerdcast. In der letzten Folge hatten wir die kleinen Taschenmonster im Programm. Heute sind wir wieder klassisch wie in der ersten Folge und reviewen einen Film, den ich im Kino gesehen habe. Und dazu habe ich mir den guten Jan von dem Cinecast eingeladen. Hi Jan, stell dich doch kurz vor.
Ja, hi, danke schön für die nette Begrüßung. Ja, ich bin der Jan und bin einer von den zwei Moderatoren vom Cinecast. Wir machen seit jetzt gut 4 Jahren einen Filmpodcast, mit dem Namen Cinecast, welche Überraschung. Und nächste Folge sind wir schon bei Folge 49, also wir gehen steil auf die 50 zu. Und da wir dich ja auch schon zum Glück bei uns haben durften zu gerade den Nerd-Themen, zu Comic-Verfilmung, glaube ich, war es bisher immer, habe ich natürlich die Einladung gerne angenommen, heute mal mit dir über einen ganz speziellen Film, der gerade im Kino läuft, zu sprechen.
Genau, X-Men Apocalypse, ich hab's richtig ausgesprochen, war ja ganz interessant, ist ja einer der Filme von Marvel, die so ein bisschen immer umstritten sind. Ist jetzt nicht so gerade das pure Gold der Marvel Original, sondern wird ja von, ich glaube, Fox gemacht, oder? Bin ich da richtig?
Das ist klar. Die X-Men sind ja gehören zu Fox. Die Lizenzen liegen komplett bei 20th Century Fox. Du meinst, dass der Stoff umstritten ist, oder? Weil einen Film gab es auch vorher davon noch nicht. Oder was meinst du jetzt genau?
Die X-Men-Reihe an sich. Also ach so. Day of Future Past war ja letzte, ist immer so ein bisschen schwierig.
Findest du?
Aber ja, also die Kritiken sind jetzt nie so super toll wie bei Avengers oder wie bei Iron Man-Filmen.
Ja, vielleicht bist du zu jung, mein Freund. Also man darf nicht vergessen, X-Men 1 war der Start schlechthin von Comic-Verfilmung, so wie wir sie heute aber kennen.
Die neuen meine ich jetzt.
Die neuen, ja, die letzten aber, drei. Ja, aber auch da, First Class war erste Sahne, war von Matthew Vaughn, dem Ehemann von Claudia Schiffer. Das war ein ganz, ganz toller Film, nachdem er dann leider den Nachfolger nicht mehr gemacht hat. Dann ist er ja rüber zu Kingsman gegangen. Der Junge hat's richtig drauf, Kick-Ass hat er dann gemacht. Der weiß, wie man Filme geil inszeniert. Und das hat man bei First Class schon gesehen. Und ja, dann bei der Fortsetzung Days of the Future Past kam ja dann Bryan Singer zurück, der ja auch die ersten beiden X-Men-Filme gemacht hat.
Gut, an die X-Men-Filme früher kann ich mich noch erinnern, aber wie gesagt, ich bin ja mehr so der MCU-Mensch. Von dem her ist es wahrscheinlich so eine eigene persönliche Meinung, dass ich bei den X-Men so nie so hundertprozentig warm geworden bin. Mhm. Und wenn dann mit den ganz alten Filmen damals noch mit Halle Berry als Storm und so, und ich natürlich immer so ein bisschen Probleme habe, auch mit Spider-Man und so, alles, was nicht zum MCU direkt gehört, weil natürlich als Comic-Fan würde ich natürlich gern alle meine X-Mens gerne auch bei den Avengers sehen, weil auch bei den Avengers sind ja einige Mutanten eigentlich dabei. Wir haben ja zum Beispiel Quicksilver, der ja auch in dem Film vorkommt, der im MCU gestorben ist, wobei ich sagen muss, gleich vorweg, kleiner Minispoiler, also ich finde den Quicksilver aus den X-Men-Film 1000-mal besser als diese russische Variante, die wir da in Avengers vorgesetzt bekommen haben.
Ich glaube, da wirst du wenig Einspruch hören von irgendjemanden. Ja, die haben sich halt dann wohl geeinigt, ne? Scarlet Witch überlebt in dem einen, oder gibt's dann halt im Marvel-Direkt-Universum, im MCU, und Quicksilver halt bei den X-Men. Passt ja auch besser, denn als Sohn von Magneto macht es da ja auch viel mehr Sinn.
Genau, übrigens, das war kein Spoiler, das kam schon im letzten Film raus.
Ja, genau, und du solltest vielleicht auch mal sagen, weil das weiß ich noch gar nicht, werden wir denn über den Film inhaltlich tiefergehend spoilern, ja, oder werden wir nur oberflächlich sprechen?
Weil du brauchst ja nicht
jeden zweiten Satz mit Spoilerwarnung machen.
Nee, ich wollte einfach nur die Leute noch schützen, die ersten 4 Minuten.
Okay.
Genau, wir würden dann, glaube ich, einsteigen, du bist auch ein Fan davon, keines spoilerfreien Talks zu machen, glaube ich, wenn es nicht sein muss.
Du, wir besprechen ja einen Film jetzt, also da macht's keinen Sinn, den Film dann nur oberflächlich zu behandeln. Dann sind wir in 10, 15 Minuten durch, meiner Meinung nach.
Richtig. Deswegen würde ich jetzt sagen, Spoiler-Alarm.
Jetzt kommt der
alles, was Jingle, jetzt, ne? Dann folgt, ja, habe ich noch nicht. Ich bin noch nicht so professionell. Das kommt noch. Ich muss mir noch ein bisschen Munition aufsparen. Genau, also wir werden jetzt dann anfangen zu spoilern. Ich will kein Gejammer haben. Ich habe einige Jammer-Kommentare zum ersten Podcast gekriegt, obwohl ich es auch angekündigt habe, dass es Spoiler sind. Ganz ehrlich, Leute, warum hört ihr euch einen Podcast an, der um X-Men Apocalypse geht, wenn ihr noch nicht im Film wart? Also pausiert hier an der Stelle, geht in den Film, er lohnt sich. Kann man gleich vorweg sagen, mir hat er sehr gut gefallen. Und ja, wir fangen jetzt an mit Spoiler. Gut. Mhm. Ich glaube, jetzt haben alle verscheucht, die Spoiler Angst haben. Wenn nicht, haben sie Pech gehabt.
Willst du wissen, wie ich ihn gefunden habe?
Natürlich.
Also, ich finde ihn, ich finde Apocalypse gehört eher zu der schwächeren Version von den X-Men-Filmen, die wir bisher gesehen haben. Also 1 und 2 damals, sagte ich ja schon, gehören zu meinen Favoriten, vor allem der zweite. Und von den, ich sag mal, neueren Filmen war First Class für mich auch der beste. Und der letzte war auch schon, oder war auch noch sehr gut. Und Apocalypse, finde ich, kommt dagegen nicht an. Und wir sind ja im Spoiler-Bereich. Ich finde halt umso passender die Szene, wo die 1983 da aus dem Kino kommen und auch noch sagen, der dritte Teil ist immer der schwächste. Und wenn man jetzt nur die neuen sieht, ist Apocalypse auch deutlich der schwächste. Genauso wie damals bei der Urtrilogie, worauf ja eigentlich Bryan Singer hinaus wollte. Denn schließlich war der dritte X-Men-Teil nicht von ihm, sondern von Brad Ratner, der sonst halt so Filme wie Rush Hour gemacht hat, der ja auch bei den meisten Fans nicht gut ankam. Denn die Sachen, die dort passiert sind, hat Bryan Singer ja im letzten Teil schon durch die Zeitreisengeschichten wieder revidiert.
Ja, das ist halt so mein größter Kritikpunkt an der neuen Trilogie oder Quadrologie oder was immer es wird. Ich bin kein Zeitreise-Fan.
Außer bei Dr. Who vielleicht. Da ist der große Unterschied zwischen uns. Ich liebe Zeitreisefilme. Oder Zeitreisen.
Es versteht danach niemand. Also ich habe das größte Problem gerade, wir schweifen wieder in Nerd-Style ab. Derzeit ist ja DC's Legends of Tomorrow. Mhm. Ich liebe diese Serie und hasse sie gleichzeitig, weil ich finde, es gibt nur Zeitreisefilme, die gut sind, die sich an ihre eigenen Regeln halten. Das denke ich auch gerade bei The Flash, wo man auch immer denkt so, ja, Zeitreisen sind cool, ein cooles Element, aber man muss halt richtig einsetzen. Ich glaube, bei X-Men machen sie es auch, dass sie sozusagen an ihre eigenen Regeln halten. Aber ich glaube, das ist immer das größte Problem bei Zeitreisefilmen, dass du den Zuschauer einfach verwirrst irgendwann. Mhm.
Ja, sehe ich halt anders. Ich meine, umso verwirrender, umso verstrackter. Am besten müsste ich immer noch mit einem Zeichenblock daneben sitzen und mir noch eine Zeitlinie aufzeichnen und mir merken, wo geht's hin, wo komme ich her. Ich weiß nicht, kennst du den Film Predestination?
Nee.
Oder Triangle?
Nein.
Zwei richtig geile sogenannte Mindfuck-Filme. Wo du nachher nicht mehr weißt, wo dein Kopf steht. Also das sind so zwei Filme, die kann ich nur all deinen Hörern jetzt hier mal empfehlen an der Stelle. Wenn man denn sowas mag, schaut euch die beiden unbedingt mal an.
Ich war schon von der Sixth Sense verwirrt und war am Schluss da, wie, der war tot?
Okay.
Was? Also ich bin der typische dumme europäische, glaube ich, Zuschauer.
Obwohl, das sagt man auch eher zu den Amerikanern. Also, dass die eher
leichte Kosten. Ja, Europa und Amerika unterscheiden sich nicht mehr großartig, finde ich, in ihrer Stupidität.
Ah, schade. Also, wie gesagt.
Du hast doch auch Twitter, oder?
Ja, ja, natürlich, selbstverständlich.
Ja. Da siehst du, wir unterscheiden uns nicht mehr sehr, 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 sehr krass davon. Nee, aber nochmal zurück auf die Zeitgeschichte. Ist natürlich jetzt interessant, denn jetzt spielen wir, ich weiß gar nicht, wie weit das dann von X-Men 1 weg ist vom Jahrzehnt her.
Spielt, wir finden also, uns ja, kann ich dir sagen, 80er, kann ich dir ganz einfach sagen, der neue jetzt Apocalypse spielt ja so um 83 und der erste X-Men spielte, wie er bei uns damals rauskam, ja in der Gegenwart, das war also 2002, 2003, also sagen wir mal 20 Jahre. Wobei das ja, wie ich gerade schon sagte, eigentlich keine Rolle mehr spielt, da die Zeitlinie ja schon komplett verändert worden ist. Du siehst ja auch eine Storm in diesem Teil, die auf der anderen Seite kämpft und so weiter.
Sieht auch anders aus wie Halle Berry, ja.
Ja, und Quicksilver taucht eigentlich da auch nicht auf in den X-Men-Filmen und so weiter. Also ja. Die Zeitlinie, so wie wir sie kennen, wird ja eh nicht mehr stattfinden. Denn auch ein Wolverine, den wir in diesem Teil ja wieder sehen, was auch schon ein Kritikpunkt für mich ist, nicht wie sie ihn dargestellt haben, sondern es wirkt einfach deplatziert in diesem Film. Weil das ist eine Szene, die hätte man gerne in Old Man Logan oder so am Anfang reinsetzen können. Aber irgendwie in diesem Film wirkt das wie ein Fremdkörper. Und generell, wenn ich noch mal den ganzen Film mir betrachte, so oberflächliche Analyse, Michael Fassbender Storyline, gerade das in Polen so, super geil. Auch die Szenen mit James McAvoy, super, hat mir gut gefallen. Es wirkt nur alles so geflickschustert, so ähnlich wie, das war auch ja mal damals meine Kritik bei Batman wie Superman, es wirkt so nicht wie aus einem Guss.
Falsch geschnitten.
Ja, als wären es alles einzelne kleine Sachen, die sie versucht haben, irgendwie zusammenzufügen. Oder die vier Reiter. Von den vier Reitern, der einzige, der ein bisschen Charakter und ein bisschen mehr Tiefe bekommt, ist halt natürlich Michael Fassbender. Die anderen drei sind komplett irrelevant. Die machen nicht viel oder gar nichts.
Eine Sache noch, wo ich noch eingreifen möchte.
Ja, Entschuldigung, ich bin schon wieder im Rage-Modus. Ja.
Gar kein Problem. Finde ich gut. Ich mag Rage.
Ja.
Die einzige Sache, was ich nicht ganz verstehe, ist ja, dass sie jetzt mit Wolverine so rumkacken. Wäre es nicht eigentlich sinnvoll gewesen, einfach den Wolverine jetzt einfach zu recasten, um zu sagen, es ist eine andere Zeitlinie?
Nee.
Weil die versuchen doch jetzt irgendwie, also wir besprechen später noch die Endszene.
Ja.
Die zeigt ja eigentlich, dass sie ihn neu casten wollen. Und zwar nicht als männlichen Wolverine wahrscheinlich.
Also, aber du hast ja das Ende von dem letzten Teil noch vielleicht in Erinnerung. Denn dort...
Wo er dann wieder aufwacht in der Schule am Schluss.
Nee, ja, das ist die, ja, nee, so kannst du es nicht sagen. Das ist im Endeffekt die andere Zeitlinie, die es so nicht mehr gibt. Da waren ja dann die alten Schauspieler und so. Die Zeitlinie, ja, genau, gibt's ja nicht mehr.
Deswegen verstehe ich das nicht. Zeitreisen sind doof, ich verstehe ihn nicht.
Pass auf, er ist doch in dem Wasser und wird von Stryker rausgeholt. Richtig. Und wird dann quasi von Stryker ja schon gefangen genommen.
Genau, da sehen wir ihn ja eigentlich in dem Gefängnis drin, wo er dann ist.
Genau, und da... Das geht ja weiter. Sprich, wir sind jetzt 10 Jahre weiter. Das eine spielte Mitte 70, jetzt sind wir Mitte 80er Jahre. Sprich, er war jetzt 10 Jahre dort in Gefangenschaft, wurde gebrochen, Erinnerungen wurden ja gelöscht, wurde ja gesagt, genau. Er wurde zum Tier, zu einer Waffe gemacht.
Und hat er Adamantium-Klinge gekriegt, die hat er damals auch nicht gehabt, da hat er noch seine normalen Knochen gehabt, seine normale Mutation.
Genau, das ist alles
in 10 Jahren
jetzt im Endeffekt passiert. Genau. Und dann helfen die ihm ja, Wolverine da rauszukommen. Das hat man ja gesehen.
Genau, aber jetzt erklär mir die Gegenwart, die es gar nicht mehr geben sollte. Weil er kommt ja zurück in Days of Future Past, kommt ja zurück zu Stewart in seinem Büro und sagt, hi, ich bin hier.
Ja, und im Endeffekt diese Zeitlinie, das ist wie eine Parallelwelt, ein anderes Universum, wenn wir bei Flash sind. Die so nicht mehr auftauchen wird, denn in der Vergangenheit sind andere Sachen passiert und da geht's ja, weil andersrum das
Studio, da bin ich jetzt wieder bei dir.
Ja, das Studio macht ja jetzt nicht mehr mit den alten Schauspielern irgendwas, deswegen die Storyline und diese Zeitlinie wurde ja damit quasi beendet, wenn du nachher Wolverine dort halt siehst, fertig, Ende. Wir gehen aber jetzt erstmal in den 80er Jahren weiter, da wo im Endeffekt der letzte Teil aufgehört, sind wir jetzt in den 80er Jahren. Schauspieler sind alle ein bisschen 10 Jahre älter geworden. Und man sieht, wie das dort an der Stelle weitergeht. Das ist halt eine Handlung, die jetzt nichts mehr mit... Also du wirst wahrscheinlich nicht irgendwann wieder in diese Endszene kommen, wie am Ende von Days of the Future Past. Ich glaube, das war sogar auch... War das nicht sogar eine After-Credit-Scene? Die After-Credit-Scene war Apocalypse. Die After-Credit-Scene
war die Pyramide.
Ja, genau, okay.
Und das ist jetzt Überleitung in die Handlung, denn...
Genau.
3000 Jahre vor Christus sieht man die erste Szene. Das ist dieser Mutant En-Sabah. Nee, En-Sabah nur heißt er. Ich spicke hier gerade. Also Apocalypse.
Ja.
Und man sieht halt irgendwie, ist ein alter Alien, wird dann im Endeffekt transferiert in einen neuen Körper. Und man sieht irgendwie, dass eben die Leute sich gegen ihn wehren und im Endeffekt ihn lebend begraben. Das ist ja sozusagen die erste Szene. Das ist auch, glaube ich, gar nichts, so was man darauf eingehen muss. Ne? Im Endeffekt sieht man halt, wie Apocalypse im Endeffekt begraben wurde. Mhm. Genau. Und dann dann geht's eben los mit X-Men. Ich schaue es gerade.
Hast du ihn in 3D gesehen?
Ja, leider. Und ich glaube, es war aber mein Kino gelegen. Ich habe solche Kopfschmerzen gehabt, weil der 3D-Effekt so schlecht war bei uns.
Schade.
Der totale Streifen gehabt.
Also weil du kennst
diese Phantombilder.
Hat.
Okay. Ja, ich leider Pech gehabt. Leider war es bei uns ganz schlecht. Ich hoffe, dass sie nächste Woche bei Warcraft es besser hinkriegen im Kino.
Ja.
Bei uns war es versetzt. Du kennst es, wenn die Projektoren falsch eingestellt sind, hast du so ein Schemenbild zur Seite hin, dann kriegst du totale Kopfschmerzen. Vor mal die Augen.
Das nennt sich Ghosting, aber das liegt manchmal auch ein bisschen daran, wie die 3D-Scheibe oben eingestellt ist, da hast du recht, oder wo du sitzt, wenn du nicht schön zentral und ein bisschen höher sitzt.
Genau Mitte. Ich bin da ganz.
Ja, eigentlich müsste das gut sein. Ja. Dann ist schlecht
eigentlich. Ich gehe davon aus, dass es falsch eingestellt war.
Ja.
Genau. Und Gegenwart ist im Endeffekt, man sieht einen Mutantenschaukampf. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Doch, in Deutschland war es, ne?
War das Nazis, war in Ost, glaube ich. In Ostdeutschland. Genau. In Ostberlin sogar, meine ich. Nachtclub in Ostberlin.
Genau. Und da sieht man halt die Angel, also diesen Engel-Mutanten gegen den Nightcrawler, Die hat super gut gecastet, deswegen mir hat er super gut gefallen, der Nightcrawler in dem Film. Der wurde, glaube ich, auch recastet, ne?
Ja, klar, ja. Das ist ein deutlich jüngerer Schauspieler. Und auch da, der Angel bleibt meiner Meinung nach im ganzen Film komplett blass. Man bekommt nichts von ihm irgendwie näher gebracht. Überhaupt nichts.
Nö, ist einfach ein Straßenkämpfer so ein bisschen. Also
ja, schade. Aber ist, genau, ist ja einer der apokalyptischen Reiter dann. Und da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Auch eine Olivia Munn wird ja komplett verheizt. Die hätten sie auch weglassen können. Es war sogar, glaube ich, im Vorrangereien schon, gab schon Gerüchte, oder es wurde schon gesagt, dass sie eventuell ganz rausgekürzt wird, aber das ist ja dann doch nicht passiert.
Wer war das Cyclope oder was?
Nee, Olivia Munn war hier diese mit dem Schwert, ja, die Frau von den vier Reitern, nicht Storm, sondern die.
Ja, das ist doch Psylocke.
Ja, du kennst den Namen besser. Du
okay, bist ja, der. Also die mit dem lilanen Schwert, also
ja,
mit Energiesäbeln.
Olivia Munn,
der Protoss. Ja, auch der Mutant ist eigentlich geil, aber das ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass sie es halt eigentlich manchmal ein bisschen verheizen, je nachdem eigentlich so von der Storyline. Das ist aber auch bei Avengers ganz oft das Problem, dass du Comic-Charaktere leider manchmal degradierst in den Film, aber ist halt leider so.
Hier waren es einfach zu viele. Hier waren es einfach viel zu viele. Man hätte sich auf wenige konzentrieren sollen.
Ja, ist aber schwierig.
Naja,
manchmal konntest du dich auf Xavier und
warte mal, guck dir doch First Class an. Da haben sie sich auf Magneto und auf Professor X konzentriert.
Ja, aber es konnte.
Das hat doch funktioniert.
Weil es gab ja keine Xavier-Schule zu dem Zeitpunkt. Du hast das Problem gehabt, sobald du im Endeffekt viele Mutanten einführst, das ist halt jetzt leider, wo die Schule im Endeffekt gegründet
hat. Ja, komm, bei First Class gab es auch genug Mutanten drumrum. Trotzdem hatte man zwei Hauptcharaktere, auf die man sich fokussiert hat. Und auch bei Days of the Future Past hattest du eigentlich viele Mutanten, aber man hat sich trotzdem vor allem dort auf Wolverine konzentriert.
Das stimmt natürlich. Das gebe ich dir recht.
Und hier wirkt es so alles irgendwie. Also zum Beispiel Quicksilver war super. Auch die Quicksilver-Szene war genial. Die war echt toll gemacht. Mit der Musik super. Aber hier, wie heißt er denn, der mit den Laseraugen? Ah, die Namen.
Cyclops
zum Beispiel. War auch cool. Auch diese Vorgeschichte in der Schule. Das fing richtig cool an.
Lass uns doch mal die Handlung nacheinander angehen.
Ja, Entschuldigung. Mach.
So, genau, die Szene endet damit, dass man eben sieht, dass Raven jetzt im Endeffekt eine Freiheitskämpferin ist. Das ist auch noch wichtig für den Film, die sozusagen so das Bild für die Mutanten sozusagen als Befreierin, und die befreit eben die zwei Mutanten. Man sieht einfach auch in der Szene, dass Mutanten immer noch nicht in der Gesellschaft angekommen sind. Weil man immer wieder sieht, dass diese Szene kommt mit Magneto, wo er den Präsidenten töten wollte, war es, glaube ich, im Day of Future Past. Die Leute haben immer noch wahnsinnige Angst vor Mutanten. Also es ist nicht so, dass die Mutanten irgendwie gern gesehene Mitmenschen sind. Das kommt da gar nicht ganz gut raus in der Szene.
Ja, das, aber ich, ja, ich, aber es ist noch nicht so eine extreme Anti-Haltung, ne, wie eine Mutantenverfolgung oder sowas. So schlimm ist es noch nicht.
Genau, aber wie gesagt, es hat ja auch nicht glücklich. Also die sind jetzt nicht alle super glücklich und Retter, sondern die haben schon ihren Respekt. In der nächsten Szene, sieht man halt ein bisschen, wird Storm eingeführt, die Maura McTaggart, die ist, glaube ich, aus dem ersten Film, glaube ich, oder aus dem zweiten Film. Ist sie aus First Class, genau, wo er angeschossen wird, genau.
Die am Strand, ja. Das wird ja, die Szene wird doch sogar hier in diesem Film gegen Ende nochmal gezeigt, weil sie dann die Erinnerung zurückbekommt von Charles.
Das stimmt, ja. Genau, also wie gesagt, die sucht halt nach irgendwelchen Mutanten, scheinbar, sie ist aus Mutanten-Spezialeinheit, so wie das sozusagen wird nicht genau besprochen, aber man kann sich ungefähr denken, was sie tut. Und öffnet dann leider auch sozusagen diesen Sarkophag von der Apokalypse, in dem sie Licht reinscheinen lässt und der die Pyramide aktiviert. Genau, Charles sucht dann, glaube ich, nach ihr und kriegt das, glaube ich, mit in der Szene, ne? Mhm. Genau, so, gehen wir mal durch. Ich will nur die Szene ein bisschen abhandeln. Genau, dann wird eben Scott Summers gezeigt, im Endeffekt Cyclops und dessen großer Bruder, wie hieß denn der nochmal? Der hat, glaube ich, im letzten Film mitgespielt, das war...
Der in diesem Teil dann leider das Zeitliche segnet, ne?
Genau, der Alex.
Der neue MacGyver-Darsteller übrigens.
Ja, leider. Hätte er lieber mal überlebt in dem Film. Wäre wahrscheinlich besser für seine Karriere gewesen.
Ja, vielleicht.
Genau, der bringt halt ins Xavier-Institut... Er lernt dann auch im Endeffekt
Havoc oder so heißt er. Ne?
Havoc hieß er, genau. Ja. Der kann auch so Lichtblitze verschießen, aber nicht durch die Augen, sondern durch die Brust und damit durch die Hände.
Genau.
Genau, und lernt dann eben auch die Xavier-Schule kennen und sagt dann auch, ja, was für eine Freak-Schule. Und lernt dann auch den kennen. Boah, wie schlecht ich heute mit Namen bin. Man sieht, ich bin richtig vorbereitet.
Wie meinst du, Beast, Hank oder?
Nee, Jean Grey. Ich bin so
Jean Grey, ja.
Ja, aus oder, Game of Thrones.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Sophie Turner. Finde ich super gecastet, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, besser als befürchtet. Ich hatte eher schon schlimme Befürchtung, dass die nix kann, aber nee, war ganz okay.
Sie kann traurig gucken, das hat sie in Game of Thrones.
Ja, das stimmt.
Nee, aber man nimmt sie ja ab. Fand ich ganz gut gecastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber sie hat auch einfach wieder das Problem, du siehst halt immer sofort Sansa Stark und nicht Jean Grey. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei manchen Schauspielern, die halt wirklich sehr bekannte Rollen haben, ist schwierig.
Ja, das stimmt.
Genau, hat aber gut gespielt. Man sieht halt einfach, er hat seine Sachen nicht so unter Kontrolle. Und ja, ein paar gute Witze sind dabei. Witzig finde ich auf jeden Fall gut. Also kommt geil, er zündet im Endeffekt den Lieblingsbaum von Professor X an.
Ja.
Und das war eine sehr lustige Szene, muss ich sagen. Also ich finde auch der, auch mit Quicksilver, das funktioniert gut. Also die Witze, Ernsthaftigkeit funktioniert sehr gut. Also wenn wir zum Beispiel als Vergleich meinen Hassfilm nehmen, Age of Ultron, funktioniert hier der Witz und sozusagen die Apokalypse ganz gut zusammen.
Mhm. Ja,
kann auch wenn so Apokalypse auch in diesen Szenen nicht irgendwie so als Übergegner klar. Also am Anfang des Filmes sah ich den überhaupt nicht als Übergegner. Weiß nicht, hatte von dem irgendwie keine große Angst in dem Film, wo ich gesagt habe, boah, schlimmer Typ.
Ja.
Oder siehst du es anders? Sag ruhig, wenn du es anders siehst.
Nee, du meinst jetzt Apokalypse, ne?
Genau.
Ja, nee, ich finde den einfach nur generell sehr passiv. Der hat generell eigentlich nichts gemacht. Der hat immer nur, hat die anderen draufgejagt und selber hat aber nicht viel gemacht.
Ja, vor allem, ich glaube, sie haben einfach wieder das Problem, dass mit Apokalypse eigentlich ein recht großer Gegner der X-Men kommt. Die ist aber auch eigentlich auf dem X-Men-Team los, dass sie alle noch Anfänger sind. Das finde ich immer schwierig. Da habe ich auch Angst vor Thanos bei den Avengers. Also, du gibst im Endeffekt, natürlich wollen die ganz krassen Gegenfiguren immer einsetzen in den Film, aber so ungefähr so wie damals der Silver Surfer und war das Gigantus beim Silver Surfer damals? Bei
Fantastic Four? Das weiß ich nicht mehr. Das ist zu lange her. Den habe ich verdrängt.
Die haben halt den mächtigsten Gegner der Fantastic vorgenommen und killen ihn halt. Aber das finde ich immer schwierig. Deswegen habe ich auch vor Thanos Angst. Also ich fände es eigentlich immer ganz gut, wenn die einfach normale Superschurken nehmen, nicht immer sozusagen die Endgegner.
Ja.
Deswegen ist Apokalypse auch so ein bisschen passiv und auch die vier Reiter, er holt dann zuerst Psycloak. Das ist alles so, naja, weiß ich nicht. Schwierig. Dann kommt aber einer der coolsten Szenen. Ich glaube, davon werden wir auch wieder mehr reden. Es ist die, wo man sieht, dass eigentlich Magneto seinen Frieden gefunden hat. Im Gegensatz zu der alten Filmtrilogie, wo er halt wirklich super Schurk ist, versucht Eric im Endeffekt sein Leben in den Griff zu kriegen. Lebt, glaube ich, in Polen, ne?
Ja.
Ist in der Metall Raffinerie, glaube ich. Müsste das sein?
Ja, was da genau gemacht wird, kann ich dir auch nicht erklären. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Metall, denn man sieht ja dann in der Szene, wie er einem Mitarbeiter sogar hilft oder rettet.
Leider.
Ja, für ihn leider im Nachhinein, ja.
Armer Good Guy Magneto wird natürlich gesehen. Man sieht darauf dann, also passiert nichts. Man denkt, okay, haben sie nicht gesehen, sind einfach nur glücklich, dass der Mann überlebt hat. Er ist dann zu Hause bei seiner Frau, man sieht da Frau und Kind. Und leider haben sie ihn doch verpetzt und im Endeffekt wird er gestellt. Und die Tochter ist scheinbar auch ein Mutant. Mir ist gar nicht aber klar, Scarlet Witch kann sie eigentlich gar nicht darstellen. Also ich wusste auch nicht, wer das sein sollte mit den ganzen Raben. Sie hat irgendwie dann die Raben beeinflusst.
Ist denn Scarlet Witch eigentlich auch eine Tochter von Magneto in Comics?
Ja.
Okay.
Weil sie sind ja Brüder, Quicksilver und Ding, und die sind auch die Kinder von Magneto.
Dann könnte man es wirklich in diese Richtung rein interpretieren, aber da ja der Name auch nicht erwähnt wird oder so, ist es eigentlich fast schon egal. Ja, sie hat auch irgendwelche Kräfte, in dem Falle mit den Tieren, ne?
Ja. Und wird er dann leider durch einen Unfall erschossen, samt der Mutter, natürlich mit einem Pfeil, Arrow-Style.
Ja, natürlich ein Holzpfeil, damit er nichts machen kann.
Genau, und ja. Wird er dann wieder wütend, was man auch nachvollziehen kann. Ich finde den
Magneto
total gut in diesem Film, weil man einfach verstehen kann. Er ist nicht dieser wahnsinnige Typ wie Lord Gandalf in den ersten Teilen, sondern er ist nachvollziehbar. Der wird halt jedes Mal irgendwie gefickt von seinem Leben. Jedes Mal. Er versucht irgendwas Gutes zu machen.
Ja.
Was passiert? Er macht seinen besten Freund zum Krüppel. Im nächsten Film ist er fast schuld, dass das im Endeffekt alle Mutanten gejagt wird. Im dritten Film werden jetzt seine Kind und seine Frau getötet. Irgendwie klar, dass es jetzt langsam zu dem Magneto wird, den wir eigentlich kennen.
Mhm. Genau. Genau. Das kann man echt gut nachvollziehen, wobei ich jetzt auch immer noch ist er deutlich mehr noch zur positiven Seite der Macht, wollte ich schon sagen. Also er ist immer noch eher netter Charakter als ein Bad Guy. Also da war, wie du schon gerade sagtest, der Magneto von Ian McKellen immer deutlich böser, negativer eingestellt. Da war mir klar, der würde jetzt halt an der Mutanten nicht zwingend was tun, aber hasst die Menschen. Und bei Eric ist es so ein bisschen, da sehe ich immer noch momentan, ja, der könnte sich noch zur guten Seite bekehren lassen.
Ja, ja, er ist halt optimistisch. Also ich glaube einfach noch, dass wir im nächsten Film, glaube ich, kommen. Er sieht halt alles realistisch. Also Xavier sieht ja alles immer so, ja, wir sind die Herrenrasse im Endeffekt, die wissen das alle nicht, aber wir sind gut und ja. Und er sieht halt einfach, ja, die haben Angst vor uns. Wir sind die 2.0-Version der Menschen.
Genau.
Die werden uns einfach töten wollen. Das ist einfach logisch. Und Xavier sieht's halt nicht.
Genau, noch tun die Menschen ja nicht so viel gegen die Mutanten. Deswegen fällt's einem dann noch leichter zu argumentieren, hey, bleib mal locker, die Menschen tun uns nichts. Erst wenn die natürlich, das wird wahrscheinlich dann in einer der nächsten Teile kommen, so wie man es dann halt auch von den ersten zwei oder gerade beim zweiten X-Men war es doch, glaube ich, ne, wo dann die Menschen deutlich aggressiver gegen Mutanten vorgegangen sind. Ne?
Es ist halt ganz schön, es wird das gut gezeigt, wird er dann von Apocalypse, will dann im Endeffekt alle Menschen in dieser Fabrik töten, dann kommt Beamer Apocalypse und bringt ihn nach Auschwitz. Und im ersten Teil sieht man ja, dass er im Konzentrationslager war. Und ich fand das eine super gesellschaftliche Szene, dass sie sozusagen Mutanten und Juden miteinander verglichen haben, so ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke, den eben auch Eric hat, dass er eben sieht, ja, wir hatten schon mal Leute, die sozusagen versucht haben, ein ganzes Volk oder eine ganze Rasse auszulöschen. Und ich glaube, es sollte so ein bisschen das Bildnis sein für Auschwitz zu sehen, die Menschen sind niemals gut. Das war im Zweiten Weltkrieg, in der Nazi-Zeit nicht so. Da haben auch alle draufgehauen, sobald da ein Jude da war, wenn man einfach ein gemeinsames Feindbild geschaffen hat. Mhm. Ich glaube, das soll so ein bisschen das auch widerspiegeln. Also war mein Gefühl im Film.
Ist eine gute Idee. So detailliert hatte ich darüber gar nicht nachgedacht, weil für mich war es einfach nur erstmal Apocalypse möchte halt Magneto noch mehr Emotionen oder noch emotionaler aufrühren, indem er ihn da auch noch mal hinbringt, nachdem er gerade seine Frau und Kind verloren hat. Und dann Apocalypse gibt ja dann auch den jeweiligen Reiter noch zusätzliche Kräfte oder verstärkt die Kräfte, was man ja dann auch in der Szene sieht, dass er da mal eben Auschwitz in Schutt und Asche verwandelt.
Ja, es ist so ein bisschen Dragon Ball Z-Charakter, fand ich, hat irgendwie Apocalypse so. Ja, ich tue die innere Kraft der Kaioshins in dir wecken und dann wirst du stärker.
Okay.
War natürlich ein ganz, 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 ganz lustiger Schalter, aber fand ich halt, ich finde Apocalypse einfach schwierig in dem Film, aber er ist immer noch besser als irgendwie 90% der anderen Marvel-Superschurken. Also, ist schwierig.
Ja, obwohl selbst Apocalypse Schauspieler, sollten wir vielleicht auch mal drauf eingehen, ist schließlich kein geringerer als Oscar Isaac, den wir aus Star Wars kennen, den wir aus Ex Machina kennen. Also der Cast ist super und er macht das auch super, aber auch da
das
ähnliches Marvel-Problem, die meisten geben halt nicht mehr her.
Aber er zeigt halt wenigstens Macht, das gefällt mir dann ganz gut. Also
ja.
Da kommen wir jetzt auf die nächste Szene auch. Also wie gesagt, er legt Auschwitz in Schutt und Asche und Charles versucht dann mit Cerebro im Endeffekt ihn zu finden in Eric, weil er ja einfach ihn sucht. Und dabei übernimmt halt leider Apocalypse einfach sozusagen die Superkraft von Xavier und tut sozusagen Cerebro im Endeffekt für was anderes dann benutzen und beamt ihn dann auch weg. Und es wird dann wieder gekämpft und geschlagen und im Endeffekt wird er zu Apocalypse gebracht und dann soll er sozusagen so einen Weltenempfänger spielen, dass er sich in alle Köpfe reinhacken kann sozusagen und jeden eben sagen kann, ja, hier Apocalypse kommt, kniet alle nieder und er baut ja dann das sozusagen um. Und sagt sozusagen, dass ihnen alle helfen sollen und sagt dann halt auch Jean Grey über eine Geheimnachricht. Ja, ich bin hier, holt mich mal bitte hier weg.
Ja. Also er nutzt ja, also ich habe das so verstanden, er nutzt den Cerebro, ne, für seine Zwecke. Oder nutzt er auch Charles direkt mit? Wahrscheinlich, ne?
Also er nutzt Charles direkt mit, weil Charles mit Cerebro verbunden ist.
Ja.
Und dann explodiert ja alles und dann kommt die beste Szene des Filmes und das ist halt leider die Quicksilver-Szene. Ist leider immer so.
Wieso leider? Das klingt so negativ.
Es ist halt, ich finde es halt schwierig. Ich habe gestern auch in den Twitter oder vorgestern, man soll doch eigentlich Quicksilver-Film bringen. Und ich finde, man muss mit diesem Quicksilver sparsam vorgehen, weil ich glaube, wenn noch 2, 3 mehr Szenen drin gewesen wäre, hätte uns genervt. Die 1, 2 Szenen, das halt so schnell ist, ist halt super, aber es ist ja wieder so eine super Kraft, die wieder so ultimativ dargestellt wird. Das ist ähnlich wie bei The Flash, wo auch immer diese wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit super geil ist. Bis man gegen einen normalen Schurken kämpfen muss, dann kann auf einmal Barry nicht mehr schnell genug weg.
Ja, das ist genau.
Auf die Fresse, obwohl er so schnell sein könnte wie nichts. Und das ist halt bei Quicksilver nah an der Grenze, funktioniert aber besser als bei Flash, weil die einzige Szene, wo er wirklich festgefroren wird, macht auch Sinn. Aber bei Quicksilver muss man aufpassen, weil Quicksilver ist halt einfach wirklich der genialste Mutant von der Darstellung her, von diesen Zeitlupen und rennt halt rum und trinkt noch Energy-Drink. Das ist halt richtig gut und ist da wirklich lachend im Kino. Aber überleg dir mal, es wären noch 2, 3 Quicksilver-Dinger gekommen.
Ja, klar. Das wäre aber auch zu aufwendig gewesen. Ich hatte gelesen, dass die allein für diese Quicksilver-Szene 4 Wochen gebraucht haben. 4 Wochen für die paar Minuten.
Aber ich überlege auch mal, wenn ich ein bisschen mit Special Effects auskennst, wie viel Arbeit das ist, was die alles machen. Vor allem mussten ja alles immer gut darstellen lassen, weil gerade so 3D-Szenen sind einfach schwierig. Mach eine 3D-Figur so, dass sie realistisch aussieht. Das wird schon schwierig. Und das kriegen die da super hin, deswegen funktionieren auch diese Szenen so gut.
Ja.
Weil es zu keiner Zeit irgendwie wie Special Effect aussieht. Also natürlich, wenn man weiß, wie die Physik funktioniert, schon. Aber ich finde vom Detailgrad der 3D-Elemente, die dann fliegen, finde ich schon gut gemacht.
Das auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, wenn er manche da rausholt, sieht das manchmal schon ganz kurz mal ein bisschen komisch aus, aber für das, was da gemacht wird, ist das ganz, ganz toll. Also das ist wirklich das Highlight des Films, ja.
Genau. Und wie gesagt, er wird dann gefangen genommen im Endeffekt und ja, und dann kommt natürlich die vermeintliche Rettung für die Felix Xavier Institut in Form von lustigen Helikoptern. Ist aber dann leider der Striker, also eins der größten Gegenspieler von der X-Men, der sehr viel mit Wolverine zu tun hat in den Comics, der eben auch dieses Waffe-X-Programm leitet. Das sieht man dann auch, die werden dann im Endeffekt alle eingesperrt, die nicht fliehen können. Und die holen sich halt, glaube ich, die mächtigsten, glaube ich. Genau, Jean Grey und so, die springen alle in den Helikopter nach. Beast wird, glaube ich, gefangen, Mystique wird gefangen. Und wer denn noch von den Großen?
Ja, Jean Grey halt nicht.
Also Beast wird gefangen genommen.
Werden nicht im Endeffekt fast alle gefangen, außer Scott, Jean und hier Nightcrawler, Kurt Wagner. Weil die drei doch sich dann da rein teleportieren, freiwillig und dann nicht mehr rauskommen.
Ja, aber im Gefängnis sind ja dann nur die starken X-Men sozusagen. Die anderen sind ja alle weg. Also das war auch für mich verwirrend im Schnitt. Weil es waren im Gefängnis, wo sie befreit haben, nur Mystique.
Ja, Mystique, genau, klar, ja.
Wer war es denn noch? Mir fällt der dritte nicht ein.
Gut, Havok ist ja gestorben bei der Quicksilver-Szene.
Beast war mit drin, wer war denn der dritte?
Quicksilver war doch mit drin. Weil der hat in dem Knast doch sogar noch dann Mystique erzählt. Er ist übrigens mein Vater.
Ja, stimmt. Ja. Nee, und Wen hat dann irgendwann rausgeholt, indem sie einfach Wolverine befreien. Und dann kommen so, glaube ich, ein bisschen die umstrittene Szene, die wir am Anfang schon gesprochen haben, die uns beiden jetzt, schwierig. Man sieht, dass Jean und er dann eine Verbindung haben, weil sie ihn sozusagen dann den Wahnsinn raustreibt sozusagen. Ja. Aber hätte nicht sein müssen.
Also
war ein bisschen zu viel gewollt.
Wäre es ein R-Rated-Film gewesen, hätte das eine richtig krasse Szene werden können mit Wolverine, ne? Also ja, hätte das schon ordentlich rumgemetzelt.
Ja, aber es war doch schon so krass, was über
Blut. Ja,
ich hab mich auch aufgeregt im Kino, weil wieder so kleine Kinder drin waren. Und wer mich kennt, weiß, ich hasse kleine Kinder im Kino. Die bei jedem Scheiß immer ihr Kommentar dazu geben.
Ja, man sieht und aber.
Es ist halt ein 12er-Rating, aber wie haben sie das 12er-Rating bekommen? Wen haben die bei der USK geschmiert dafür? Also es war doch, es wurden Köpfe abgeschlagen, es wurden Leute niedergemetzelt, ja. Er hat seine Metallklauen überall reingerammt, also ich bitte dich, es hat Blut gespritzt wie blöd.
Also ich fand's noch harmlos, also ich hätte mir da an der Stelle schlimmer vorstellen können.
Schaust du die Filme an?
Ja, weiß ich auch nicht, aber es gab zum Beispiel von Apokalypse eine Szene, wo er da die Köpfe der Menschheit, von den Menschen da am Anfang entfernt, das fand ich krass. Aber heutzutage...
Ja, aber jetzt überleg mal, Batman vs. Superman war doch ab 18, oder?
Nochmal was?
War Batman wie Superman ab 18?
Batman wie Superman war ab 12. Hä? Ab 18?
Was, ab 12?
Natürlich.
Nein.
Batman wie Superman ist ab 12 und die bringen ja jetzt extra ein Extended Cut raus, wo sie erst dachten, das wird ein R-Rating oder in Deutschland dann FSK 16. Aber selbst da habe ich schon die ersten Gerüchte gehört, dass das in Deutschland trotzdem nur ein 12er, eine 12er Freigabe bekommt, weil das gar nicht so viele schlimme Szenen mehr dann sind, die da drin vorkommen. Ja.
Also ich finde es für 12, wir waren irgendwelche Sechsjährigen drin, wir dürfen natürlich mit Mami und Papi rein. Fand ich schon hart, muss ich sagen. Also
ja,
wenn ich mir da
ja.
meine Splatter-Shooter angucke, da sind manche harmlose, die ab 18 sind. Also weiß ich nicht. Also finde ich schon krass, dass wir so echt amerikanisiert so ein bisschen werden, weil da ist ja auch alles egal, Bubis schlecht, aber ja. Blut und Köpfe rollen nicht schlimm. Also wir kommen da langsam, glaube ich, ein bisschen hin, leider.
Ja, das wird alles verharmlost, da stimme ich dir zu.
So, genau, da haben wir Wolverine. Genau, die Botschaft hatten wir. Ich schaue es nur gerade, da sind wir sogar bald fertig. Genau, dann geht's eigentlich einen großen Endkampf und Quicksilver und Mystique versuchen dann im Endeffekt Eric, der im Endeffekt die Welt, glaube ich, auseinanderreißen soll, so in etwa, ne? Der zieht alles Metall aus der Erde sozusagen gerade raus.
Ja, das war
bisschen
gut, er lernt es, also in den alten X-Men-Teilen konnte er ja auch Metall aus dem Blut entfernen. Noch von Ian McKellen dargestellt. Also von daher, die Macht dazu ist schon vorhanden, aber natürlich vom ganzen Planeten, es war schon krass, das sah dann eher aus wie so ein, naja, wie so ein typischer Katastrophenfilm, würde ich sagen, ne?
Naja. Ja, von was ein bisschen so, ja, schwierig zum Teil, weil du hast gesehen, dass manche Sachen auseinanderfliegen, manche Sachen nicht. Ja, tun wir es mal einfach mal abhaken, ist eine Comic-Verfilmung, muss nicht sinnvoll sein. Und im Endeffekt wird dann eben groß gekämpft und Charles wird dann im Endeffekt rüber gemorpht, also er versucht das gleich wie in der Anfangsszene, dass er sich sozusagen seinen Körper schlängelt. Fand ich auch ganz spannend, er verliert dabei auch seine Haare.
Ja, mal wieder.
Ja. Schwierig, die Szene, man weiß es nicht so wirklich, was ist sozusagen von Apocalypse übrig geblieben in ihm und was nicht. Das war so die Szene, die ich hatte, mitten in der Transferphase wurde es gecuttet. Ich gehe mal von aus, wir haben jetzt in irgendeiner Form sowas wie wie Ding bei Avengers. Ah, wie heißt denn jetzt gleich? Ich habe heute kein Namensgedächtnis. Unser lila Freund. Vision. Haben wir jetzt sowas wie Vision, Professor X, oder was haben wir jetzt? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich mir nach der Szene gestellt hat.
Ja, interessant. So tief habe ich da noch gar nicht drüber weiter nachgedacht, weil am Ende, sie bauen ja dann nachher das Gebäude wieder auf. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass man den Status quo wiederhergestellt hat. Er bleibt halt der Xavier, wie er ist, halt hat aber vielleicht verstärkte Kräfte, ähnlich wie halt Magneto durch die Erfahrung mit Apokalypse, dass er dort dadurch ja auch die Kräfte verstärkt bekommen hat, dass das bei Xavier auch so ist. So habe ich es ein bisschen verstanden. Aber die Idee von dir...
Ich bin gespannt, ob sie da sich doch was im Hinterkopf behalten.
Ja, es kann auch sein, aber... Soweit habe ich jetzt an der Stelle noch gar nicht gedacht, dass der dadurch irgendwie komplett verändert oder so visionmäßig ist. Das weiß ich nicht. Gibt's sowas in den Comics? Hat der mal solche noch mehr Überfähigkeiten?
Gut, X-Men habe ich nie so tief verfolgt, aber ich glaube, im Marvel-Universum gab's alles schon.
Ja, im Zweifel, ne? Aber ganz ehrlich, du sagtest vorhin wegen MCU. Ich finde eigentlich sogar gar nicht so verkehrt, dass diese beiden Universen getrennt sind, weil wenn du das komplette X-Men-Universum mit MCU auch noch kreuzen willst, was in den Comics vielleicht machbar ist, aber für einen Otto-Normal-Kinogänger sowieso viel zu viel wäre, ich finde das auch so vom Thematischen her ganz gut, dass diese Sachen getrennt sind. Ich finde, das muss nicht zwingend zusammen ablaufen, meiner Meinung nach.
Na klar, ich hätte halt gern zum Beispiel Wolverine hat einfach im Avengers
Team. Ja,
einfach okay. Comic-Nerd-Sache. Aber natürlich, also man merkt ja auch schon beim MCU, es wird langsam schlechter. Also ich glaube zum Beispiel, dass das MCU resettet wird nach 2020.
Ja.
Ich glaube nicht mehr, dass sie so weitermachen können.
Nee, also, die Schauspieler...
Man sieht es schon mit Inhumans. Ja, selbst das wäre egal, aber allein ist der Inhumans Arc bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ist so schlecht, wenn ich mir, den Gott sei Dank, den Inhumans Film gecancelt, aber man merkt schon, die coolen Storylines sind halt erzählt, also man hat Ultron, man hat Civil War, jetzt wird nochmal im Endeffekt Thanos kommen, danach hast du nicht mehr so viele tolle Sachen, die du steigern kannst, du musst ja immer steigern, das ist ja der große Kritikpunkt von mir am MCU, den ich bei Teddy immer mal angesprochen habe. Du verbrauchst alle guten Helden und alle guten Endgegner im Endeffekt schon. Ja. Also das, was irgendwie in Comics innerhalb von 10 Jahren aufgebaut wird, versuchen die auch innerhalb von 10 Jahren aufzubauen, aber halt nicht mit 500 Comics oder mit 5
Filmen. Aber ganz ehrlich.
Und das ist halt
schwierig. Aber ganz ehrlich, das finde ich gar nicht unbedingt die Stärke. Teddy mag ja eh alles, was aus MCU kommt, lobt er ja hoch wie sonst was. Aber guck dir doch mal Captain America 2 Winter Soldier an. Guck dir von mir aus selbst jetzt Civil War an. Da gab's auch keinen riesen Oberbösewicht. Und trotzdem sind das mit die besten Filme, wenn sie sich manchmal auf kleinere Storys konzentrieren.
Ja, selbst Loki war ja kein Super-Schurk.
Nö, selbst Loki also, nicht.
Ist ein Gott.
Der hatte aber Ausstrahlung, Charisma und war ein cooler Gegenspieler. Und leider einer der wenigen oder vielleicht der einzige bisher beim MCU.
Der einzige für mich, ja.
Ganz genau. Und das ist schade.
Nee, von dem her sehe ich auch Thanos mit gemischten Gefühlen. Ich glaube auch, dass die Ära der Superhelden mit 2020 einfach aufhört. Also ich glaube auch nicht, dass Justice League so einschlägt, wie alle das hoffen. Glaube ich nicht.
Ja.
Ist einfach schwierig. Ich glaube einfach, dass so 2010 bis 2020 wird so das Zeitalter der Superheldenfilme, sondern wird wieder was Neues kommen. Weil also ich merke selber bei mir, es wird immer schwächer mit diesen Superheldenfilmen. Ich gehe natürlich in jeden rein, ich bin Nerd und mir gefällt es, aber so wie der Avengers, dieses Avengers-Gefühl oder die Iron Man 1, das hat mich weggerockt damals, das kommt nicht mehr so. Das ist ähnlich wie Pokémon hatten wir letztes Mal, das ist auch so, dieses Ding, dass du das erste Mal diese Pokémon-Edition in der Hand hast und zum ersten Mal in diese Welt eintauchst, das ist ein einmaliges Gefühl, das ist nicht wiederholbar, das muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschehen. Und dann funktioniert so ein Hype. Und der Hype ist halt langsam schwierig. Hm.
Vielleicht kommt dann das Zeitalter der Videospielverfilmung. Wer weiß.
Mit Tetris?
Ja, aber ich bin wirklich optimistisch bei Assassin's Creed. Cast, Regisseur, das passt alles. Der hat vorher Macbeth gemacht, der war super. Gib dem Film mal eine Chance. Ich kenne keinen Film so richtig von oder beziehungsweise mit Michael Fassbender, der richtig scheiße war. Kenne ich keinen.
Das stimmt schon.
Daher.
Jetzt lass uns noch, bevor wir es in unsere, wir können gleich nochmal abschweifen in den nächsten Film. Jetzt machen wir noch schnell hier Schluss. So, gucken wir mal. Also, im Endeffekt kämpfen dann alle gegeneinander und man sieht dann auf einmal Phoenix. Das heißt, Jean Grey entfesselt ihre komplette Macht und tötet im Endeffekt Apocalypse. Fand ich schwierig, dass wir jetzt schon Phoenix sehen. Ist ein super Charakter in dem Marvel-Universum, aber fand ich krass, dass sie in dem Alter schon Phoenix wird. Also Phoenix ist sozusagen die Endstufe von Jean Grey. Das sieht man auch in dem dritten Film, ist es glaube ich, im dritten alten Film, wo sie im Endeffekt Xavier in Atome zerlegt und sowas. Sie ist dann einfach der mächtigste Mutant.
Ja, okay.
Schwierig.
Ja, kann ich nicht zu sagen, weil da fehlt mir das Hintergrundwissen.
Gar kein Thema. Also wie gesagt, ist einer der Mächtigen. Gibt auch einen ganz, ganz geilen Story-Arc bei den X-Men, der um Phoenix geht. Mhm. Ist halt sozusagen die ultimative Endstufe. Finde ich schwierig jetzt, das schon zu zeigen. Aber auf jeden Fall killt sie alles. Alles ist super. Man sieht, Xavier-Institut geht super. Psylocke, also die mit dem Lichtschwert, diese Protoss-Einheit verschwindet wieder. Und ja, man sieht am Schluss halt, dass Eric und Xavier sich trennen. Xavier ist einfach total, ja, Frieden und so. Und Eric eher so, ja, vertrauen wir den Menschen mal nicht, achten wir auf uns selber. Mhm. Und dann sieht man halt unten, dass sie die X-Men gegründet haben. Das heißt, es ist eine mobile Eingreiftruppe. Und ja, er hat jetzt eine
Klasse. Und sie kämpfen dagegen Sentinels, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Die man auch schon kennt.
Genau, aus den Comics. Und dann kommst du zu dieser ominösen Endszene. Man sieht im Endeffekt, dass in dem Gebäude, also in diesem Gefängnis, wo die X-Men waren, wo auch Wolverine war, dass dann einer kommt mit einem Aktenkoffer und ja, und so durchläuft und aufgewischt wird, das ganze Blut und so, ist ihm also wie egal. Und er sich dann sozusagen das Waffe-X-Programm nimmt, das sind dann diese Konservendöschen, die da rumliegen. Und jeder hat den Film ganz komisch geguckt, weil auf dem Koffer auch noch Essex stand. Und alle so, ich habe im Kino eben auch rumgefragt, so, ja, was ist denn das? Das kannte keiner, das ist wirklich eine richtig krasser Spoiler für Comic-Nerds, alle anderen werden es nicht verstehen. Also Waffe X ist im Endeffekt das Experiment, wo Wolverine und auch Sabertooth herkommen. Ist im Endeffekt dieses X-Waffenprogramm, das heißt, man verstärkt Mutanten, zum Beispiel durch Adamantium-Klingen. Mhm. Und er nimmt diese Probe mit und da sind auch noch andere Farben drin. Und Essex Corporation ist im Endeffekt in den Comics von einem, ja, ich werde es wahrscheinlich von Comic-Nerds geschlagen, von einem Unsterblichen, von Nathaniel Essex, der im Endeffekt aus dem viktorianischen London kommt und im Endeffekt so ein Superwissenschaftler ist. Und der wird wahrscheinlich ein bisschen was damit anstellen. In den Comics macht er zum Beispiel eine weibliche Wolverine draus. Diesen Klon von Wolverine nennt sie in den Comics Laura Kinney und ist sozusagen eine weiterentwickelte Form von Wolverine.
Ja, das wäre doch ein guter Weg, Wolverine dann in Ruhestand zu bringen, also Hugh Jackman.
Davon geht man auch aus. Mhm. Genau, das sieben Logan, es kommt ja noch ein Solo-Film von Wolverine. Und da geht man davon aus, dass diese X-23, das ist der 23. Klon von Logan sozusagen, der überlebt hat, der einzige, dass es da ein bisschen dagegen geht und dass sie sich dann den X-Men anschließt. Das ist sozusagen die Erklärung der Endszene. Mhm.
Ja.
Genau. Aber wie gesagt, sehr Comic-ask und sehr nerdisch. Der ganze Film ist sehr nerdisch, finde ich. Also sind ganz viele Anspielungen auf Comics.
Ja. Das war eine...
Finde ich gut und den Kinogänger, glaube ich, interessiert.
Ja, das war schon eine krasse Reaktion auf die Endcredit-Szene. Die hat keiner, bei uns im Kino so gut wie keiner verstanden. Also wenn du da nicht ein bisschen Hintergrundwissen oder was gelesen hast in Comics etc., verstehst du das nicht wirklich.
Ich habe mich ja totgelacht. Also ich war drin gestanden, meine Freundin hat komplett irritiert geguckt, alle anderen hinter mir auch so, haha, wie geil ist das denn?
Klar.
Ah, oh, super. Und also, was ist das? Ja, das ist der weibliche Wolverine. Hä? Ah, egal.
Genau, ja.
Nee, aber super. Also hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich als Nerd, mir gefällt es ganz gut, weil er hat wirklich nerdisch den Film eingefangen hat. Man hat so oft gesagt, ha, schön, ah ja, Anspielung dahin, Anspielung dorthin. War schon cool. Aber ja, wie du schon gesagt hast, nicht der stärkste X-Men-Film. Ich tue mir mit X-Men immer ein bisschen schwer. Ich bin dazu sehr die Toon-Serien gewöhnt, die mir einfach gut gefallen haben. Und die Comics ist immer schwierig. Aber ich habe einfach gelernt, seit Age of Ultron in Comic-Verfilmungen immer ohne irgendwelche Erwartungen reinzugehen. Und dann erträgst du auch die Filme. Ich war ja auch sehr überzeugt von Batman wie Superman, wenn man sich noch dran
erinnert. Ja, klar, natürlich.
Wo alle so, der Film war so scheiße. Ja, so scheiße war er gar nicht. Die Comic-Anspielung war gut, die war gut. Ich weiß, wie er mich im Cast dann irgendwann so, ja, am Schluss, ich hab recht, das ist gar nicht so ein toller Film, wie ich am Anfang gesagt habe. Es ist halt schwierig. Man muss es immer als Nerd und aber auch mal als normaler Filmzuschauer sehen. Und da, glaube ich, ist auch X-Men einfach schwierig. Da wird mir als Nerd das Herz aufgehen, aber bei vielen anderen werden sagen, ja, ein Scheiß.
Jo, stimmt. Aus. Kann ich nur so bestätigen. Das
ist, glaube ich, auch dein Fazit.
Ja, also mein Fazit ist, dass es ist ein guter X-Men, aber leider nicht der beste. Für mich hätte Singer sich vielleicht 2 Jahre mehr Zeit lassen sollen, das Ganze ein bisschen strukturierter und noch ein bisschen besser zu ein bisschen dran zu schleifen, dass es noch ein bisschen besserer Film wird und nicht so ein Hackstückwerk. Und naja, da war jetzt auch nicht so viel Zeit zwischen den letzten beiden Filmen und das merkt man meiner Meinung nach dem ganzen Werk ein bisschen an. Und das ist eigentlich schade, weil ansonsten hat das ganze Potenzial, tolle Schauspieler und eigentlich ein guter Regisseur. Ja, das ist so mein Fazit. Aber es ist kein schlechter Film. Also nach dem Trailer, der Trailer, den fand ich wirklich gar nicht gut, ist der Film zum Glück deutlich besser als der Trailer.
Nee, ich fand vor allem, wo du den Trailer ansprichst, gut. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, oh nein, ich schon wieder Terminator-Style. Ja, erklärt doch den ganzen scheiß Film, ja. Idiot. Ah, ihr habt mir alle Reiter gezeigt. Toll, ganz toll. War überrascht, wie wenig im Trailer wirklich war vom Film
an. Genau, das haben sie echt gut hingekriegt. Überraschend gut.
Ja. Ich war jetzt bei Warcraft gespannt. Ich bin ja Mittwoch auch in der Premiere. Gibt auch einen neuen Podcast nächste Woche zu Warcraft.
Oh, da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich habe eben sehr viel
Angst. Ja, ich auch. Also Angst. Ich
bin halt ein Lore-Fan von, hab jedes WoW-Buch gelesen. Okay. Also jedes Warcraft-Buch ist ja kein WoW-Film, muss man ganz klar dazu sagen, sondern Warcraft 1 im Endeffekt. Aber ich habe echt Angst. Das Problem ist, ich hatte immer Angst, dass die Orks scheiße aussehen. Jetzt kommst du mir so vor, als ob die Menschen scheiße aussehen. Aber die Frage ist, was habe ich erwartet? Habe ich wirklich erwartet, dass die Rüstungen tragen aus WoW? Also wirklich irgendwie Schulterstücke, die so groß sind wie ein Mensch. Mhm. Weiß ich nicht. Schwierig. Also ganz, ganz schwierig. Ich bin sehr gespannt, weil im Endeffekt, sie verraten auch viel zu vielen Trailern, finde ich. Da bin ich ganz gespannt drauf. Also,
ich lasse mich auch überraschen, ja.
Wir werden sehen. Aber ich werde auf jeden Fall reingehen, bin in der Premiere um 0 Uhr am Donnerstag drin.
Bist der Einzige, oder?
Wie immer in Premiere.
Ja, ich
gibt bei uns immer ganz, ganz viel. Also ich liebe Premieren. Also ich weiß nicht warum, aber mir gefällt es.
Ich prinzipiell auch, aber bei dem Film bin ich mir nicht so sicher, ob das so viele hier interessiert. Ich bin echt gespannt. Ich kann das null einschätzen. Null. Na, WoW-Fans oder Warcraft-Fans gibt es ja prinzipiell. Wenn die alle ins Kino gehen, sollte eigentlich alles gut werden, aber ich bin mir da noch nicht so sicher bei der ganzen Geschichte. Mal gucken.
Das Problem ist, du verfilmst ja nicht World of Warcraft. Das heißt, die ganzen World of Warcraft-Leute gehen rein und denken sich, hä? Wo ist Arthas? Hä? Wo ist Jaina Proudmoore? Was ist das für ein Scheißfilm? Ist nicht Warcraft? Das ist nicht Warcraft.
Ja.
Dass die alle nicht checken, das ist im Endeffekt das, Warcraft ist, auf das alles basiert, ist schwierig. Also ich glaube, ich hätte eher WoW verfilmt. Ja. Irgendwie was weiß ich, die Arthas-Storyline hätte super geil gepasst. Mhm. Eben mit dem Aufstieg des Lich Kings. Mhm. Da hättest du alle abgeholt und hättest dann einfach sagen können, wenn das funktioniert, machst du ein Prequel und verfilmst Warcraft 2 und Warcraft 3. Aber Warcraft 2 kannst du ja auch gut verfilmen. Gibt's ja genug, die sozusagen dann vorkommen, die du im WoW schon eingeführt hättest. Du hättest ja Hellscream und alle gehabt. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich hoffe, die Genialität von Blizzard hat sich irgendwie dadurch getan. Aber ich weiß es halt nicht. Der Film wurde jetzt auch schon gefühlt ein paar Mal verschoben. Ich weiß nicht, ob der so gut kommt. Also ich glaube es fast nicht. Weil die haben ihn zu oft schon hin und her verschoben und dann wieder da verschoben und das ist noch nicht fertig und weiß ich nicht. Bin ich gespannt.
Ja, ich auch. Deswegen bin ich da, also da werde ich wohl erst deine Kritik abwarten. Da bin ich nämlich mal gespannt.
Mein Tweet um 3
Uhr. Ja, so ungefähr. Und dann überlege ich, ob ich da reingehe.
Nee, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich muss mir die Erwartung einfach runterdrücken, dann wird es auch einfacher. Und dann kommt ja lange Zeit erstmal nichts mehr. Also was
mich das
interessiert. Es kommt ja dann irgendwann
Fußball-EM.
Also es kam jetzt alles geballt kam jetzt irgendwie gefühlt. Ich bin irgendwie jede Woche im Kino, so gefühlt. Als nächstes kommt Doctor Strange.
Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Star Trek kommt. Haha.
Kommt Star Trek davor?
Ich weiß nicht, wann kommt denn Doctor Strange?
Ich dachte.
Ja, kommt nicht im Star Trek, kommt im Juli.
Das kann ja.
Da bin
ich glaube, da komme ich mal wieder zu euch. Ich glaube, den Star Trek Cast werde ich nicht machen, da war ich auf die Serie.
Oh ja, ja.
Die ja auch irgendwann ich kommt. Auch. Aber ich glaube, zum Star Trek würde ich mich jetzt selber einladen.
Ja, herzlich willkommen.
Sehr gut.
Nee, Star Trek wird auf jeden Fall interessant. Es gibt ja bisher nur einen Trailer und der wurde ja auch als
nichts sagen.
Der wurde ja sehr skeptisch angenommen. Viel Action und wenig Star Trek.
Du bist ja normal bei der neuen Star Trek.
Ja, aber es muss trotzdem noch eine Story drin sein. Und gerade bei dem Regisseur von Fast and Furious haben alle so ein bisschen Angst, ne?
Ja, ich bin immer schon, ich hoffe, die Serie schlägt ein. Also da bin ich ganz gespannt
drauf. Den ersten Teaser und gesehen.
Und dann kommt.
Es gab interessanter Hintergrund. Da steht ja einmal New Crews, also Mehrzahl. Also es könnte wirklich dann die Idee verfolgt werden, dass man mehrere Crews im Wechsel oder dass es mehrere Handlungsstränge gibt.
Nee, ich hoffe, dass sie einfach mal sowas wie Deep Space Nine verbinden mit einem Raumschiff.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich.
Glaube ich leider auch nicht.
Ich glaube eher, dass es so wie heutzutage Serien erzählt werden, dass es einfach mehrere Storylines gibt, wo man ähnlich Game of Thrones mäßig hin und her springt. So in der Art.
Oh Gott, das will, stell mir vor, du hast 6 Raumschiffe.
Nee, aber es müssen ja nicht nur Raumschiffe sein. Es kann auf einer Sternbasis ein Storystrang sein. Es kann auf einem Planeten oder auf ein, zwei Planeten verschiedene Stränge sein.
Auf der Akademie.
Könnte auch, genau. Das war ja auch immer eigentlich ein Gerücht früher. Oh, es kommt eine Starfleet-Serie oder sowas, aber kam ja auch nie. Ja, also die haben da dann gerade, wenn sie sich so die Freiheiten lassen mit den Stories, dann haben sie viele Möglichkeiten, mehreres damit abzudecken, ne?
Ich hoffe, dass sie es im Zeitalter von TNG machen, weil eigentlich alle Schauspieler aus TNG, also auch DS9 und so, die gibt es also, ja alle noch. Man könnte ja wirklich einfach mal PK einfach mal für 2 Folgen berichten.
Also du weißt noch nie, du wusstest noch nicht, wann es spielt, weil das könnte ich dir jetzt verraten.
Ich sag es mir
ruhig. Es spielt nach Star Trek 6. wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Star Trek 6.
Star Trek 6, das unentdeckte Land. Das also, es spielt vor TNG, in der Zeit nach Kirk, sage ich mal, und vor TNG.
Oh nein. Ja gut, dann ist die Serie schlecht.
Naja, ich find's auf jeden Fall, also ich hätte es auch besser gefunden, wenn es einfach in der Zukunft, also nach DS9 zum Beispiel spielt, aber...
So wie Star Trek Online so ein bisschen.
Ja, aber ich finde die Zeitlinie oder da den Zeitraum schon mal deutlich spannender oder besser, als hätten sie jetzt gesagt, der spielt wieder zu Kirk-Zeit, also so ähnlich, oder noch vor Kirk oder solche Geschichten, ne?
Das stimmt. Ich hätte es halt super gefunden, wenn es einfach nach Nemesis spielt.
Ja, von mir aus auch. Hätte ich auch genommen, ja.
Hättest du die Borgs gehabt, hast die Remulaner erstarkt und so. Wäre schon ganz cool gewesen. Habe ich Remulaner gesagt?
Nee,
Remulaner.
Weiß ich nicht.
Remulade ist was anderes.
Ich habe Remulaner verstanden, passt schon.
Sehr gut. Genau, und sonst, dann kommt Doctor Strange. Ja. Dann kommen die ominösen Ghostbusters, wo der letzte Trailer nicht mal gut war. Die Idioten machen 3 schlechte Trailer.
Ja.
Verstehe Hollywood.
Naja, so richtig, richtig.
Also ich finde es immer noch strange. Ich denke mal, kann man auch den Schnitt verhauen, so wie zum Teil bei Avengers 2. Aber ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Aber ich finde zum Beispiel es nicht schlimm, dass das Frauen sind.
Nee, das also stört überhaupt mich auch nicht. Aber naja, ich finde auch, wie gesagt, der Humor, der dort, das ist so, ja, es ist vielleicht unsere heutige Zeit. Anders geht's nicht mehr. Also
warst du mal in YouTube?
Bitte?
Warst du mal in YouTube? Wir sind einfach, glaube ich, nicht mehr, wir sind, glaube ich, einfach nicht mehr die
ja, die das glaube ich mittlerweile auch. Ja, das kann schon sein. Ich lasse mich überraschen, aber ich habe so ein bisschen Angst, weil in dem Trailer wirkt das ein bisschen so, als hätten sie schon wieder den Hauptantagonisten gespoilert, nämlich es wirkt so ein bisschen so bei der einen Szene, wie er sich so umdreht und guckt, als wäre es Chris Hemsworth, der eigentliche Drahtzieher des Bösen oder so, aber warten wir es mal ab, vielleicht ist er doch nur befallen vom Dämon, wie die Szene davor. Schauen wir mal.
Wahrscheinlich. Aber sonst kommt da noch Großes dieses Jahr?
Habe ich jetzt gerade um die Uhrzeit nicht mehr auf dem Schirm, muss ich dir ehrlich sagen.
Ich auch nicht. Bis jetzt nicht, wo du sagen würdest, boah, das
ja gut, Roach.
Ja, klar, noch,
der klar. Noch. Weiß ich nicht, es kommt kein Bond, es kommt kein Panem mehr im November. Irgendwas war doch, glaube ich, noch im November, aber frag mich gerade nicht.
Aber es ist nicht, wo du sagen würdest, boah.
Nö, also wie gesagt, die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sind so die, wo ich auf jeden Fall noch gespannt bin und neuer Nolan-Film kommt nächstes Jahr erst mit Dunkirk. Das wird ein geiler zweiter Weltkriegsfilm.
Ach, den haben wir vergessen.
Suicide Squad.
Wobei, ja. da kam, glaube ich, gestern die News, die schneiden den Film jetzt nochmal um. Weil die nicht das Vertrauen in den Film
irgendwie. Ja, habe ich.
Ist alles so lächerlich zur Zeit.
Aber ich habe mal mit einem Cutter gesprochen, der sagte, oft ist das ganz normal, nur dass solche Infos gar nicht so in die Öffentlichkeit gekommen. Und da sollte man sich deswegen jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Das werden wir. Wenn wir nachher sehen, wenn wir den Film sehen und man merkt, das ist irgendwie zusammengeschnippelt, dann okay, hattest du recht. Aber ja, man sollte es nicht zu hoch an die Glocke hängen, dass die jetzt da ein bisschen rumschneiden. Und generell, dass Warner momentan natürlich bei ihrem DC-Films momentan Personalroulette spielen oder das Personal umstrukturieren.
Ja, aber DC ist da selber
schuld. Ja, genau.
Die sollten einfach mal ein bisschen Witz reinbringen. Du hast es jetzt auch bei Apocalypse gesehen, solche Szenen wie Quicksilver. Ja. Das tut ein Film, wenn man es nicht so oft einsetzt, wie ich schon vorhin gesagt habe.
Aber ganz ehrlich,
auch die Marvel-Filme sind immer ein bisschen lustig. Ja. Es bringt doch nicht diese Emo-DC-Filme.
Aber hätte man in Batman wie Superman 3 Jokes mehr reingebracht, wäre der Film trotzdem nicht besser. Manchmal muss man einfach nur einen guten Film machen, dann ist das auch egal, ob man schon Humor drin hat oder nicht. Aber das könnt ihr natürlich, alle lieben Hörer, bei uns auch im Cinecast dann in den nächsten Monaten alles miterleben. So, Self-Plugging.
Genau. Ja, sehr gut, wo wir bei Werbung sind. Was ist die nächste Folge? Habt ihr jetzt schon? Ich bin ja gespoilert von dir, wer kam. Also ihr hattet ja Schröck.
Genau, Daniel Schröckert, ne? War in der letzten Folge.
Ich bin so neidisch.
Und wir mussten ein bisschen, ich hatte dir was gesagt, der kommt aber erst also wir zeichnen Ende Mai auf. Der kommt erst Ende Juni, weil er zu der Zeit, wann er hätte eigentlich kommen sollen, im E3 Vorbereitungsstress ist und davor noch im Urlaub. Deswegen kommt der Max den Monat drauf. Und jetzt.
Der Max aus Radio Nukular, ja, Leute.
Der Rockstar.
Die Fame-Leute, ne? Im Podcast, genau. Hier.
Ja. Den haben wir dann.
Ich bin so neidisch auf euch, das ist unglaublich.
Ja, danke. Den haben wir, wie gesagt, der kommt zu uns im Juni, dann Mitte, Ende Juni wird dann die Aufzeichnung sein. Eher Ende Juni wahrscheinlich. Und aber wir haben nichtsdestotrotz keine Kostümen gescheut. In der nächsten Ausgabe wird, wenn nicht irgendwas terminlich sich verschiebt, Robert Hofmann zu Gast sein. Den kennt man von YouTube mit 400.000 Followern, von damals DVD-Kritik hieß der Kanal. Jetzt heißt er nur noch Robert Hofmann. Das ist ein Filmkritiker, der sehr prägnantes Haar hat, so schwarze Locken. Also den hat man sicherlich auch schon im Netz mal gesehen.
Also ich wünsche mir von dir, lieber Jan, das tue ich jetzt auf hier mal vor all meinen wenigen Zuschauern, mal dazu zwingen, zur 50. Ausgabe hätte ich gerne Herrn Schröck im Podcast.
Zu deiner?
Zu meiner 50. Folge.
Ja, wenn du in dem Tempo weitermachst, ist das ja Ende des Jahres.
Ja, dann gibt es jetzt jede Woche 2
Podcasts. Genau, ja, richtig. Dann kommst du da schnell hin, ja, das stimmt.
Aber wie kommt ja an die Leute? Das ist unglaublich. Ich möchte jetzt die Syndicast nicht kleinreden, aber Schröck ist halt schon jemand, der bei Rocket Beans ist und der schon bekannt ist und der
reicht. Ich werde sicherlich nicht meine Tricks on air hier bekannt geben. Nein. Das hat verschiedene Gründe. Wir hatten
abonniert den Cinecast.
Wir hatten ja auch den Wolf Speer, der war auch bei Game One, den hatten wir auch schon bei uns zu Gast. Das ist schon 2 Jahre her oder so beim Videospielfilm-Podcast, aber den hatten wir halt auch schon mal.
Ja. Wahnsinn. Also wie gesagt, Leute, hoch dotierte Gäste beim Cinecast, einfach mal einschalten, abonnieren bei euch iTunes, ne?
Genau, iTunes oder über logenzuschlag.de, das ist unsere Webseite, wo man den Cast auch entweder dort runterladen, abonnieren, direkt online hören kann, mitdiskutieren, dann natürlich die üblichen Social-Media-Kanäle, die du ja auch kennst, Facebook oder Twitter, da sind wir einfach.
Wie findet man dich bei Twitter? Bitte? Wie findet man
bei
dich
Twitter bei Twitter? Heißen
du richtig, wir ich könnte keine Werbung machen beim Cinecast.
Ja, bei Twitter @dercinecast. Ich glaube, Cinecast war fast überall irgendwie schon belegt. Wir haben brasilianische Kollegen, die haben auch vor uns scheinbar irgendwann mal den Podcast Cinecast in Brasilianisch gegründet. Und deswegen haben wir bei Facebook und bei Twitter das Kürzel der davor. Der Cinecast.
Und dein privater Handle? Also ich folge dir ja und das sind ja durchaus lustige Themen dabei, die du twitterst. Sollst du auch noch sagen?
Nee, ich hab keinen privaten Twitter-Kanal. Den du meinst, Henrik, der hat noch einen privaten Twitter-Kanal.
Ich verwechsel ja, euch
zwei.
Für mich ist Cinecast sozusagen so ein nicht Golem, wie heißt das denn? So ein Oger mit 2 Köpfen.
Ja, also
ich habe auch mal mit dir einen halben Tag geschrieben, bis in die Podcast kommen, bis du gesagt hast, hey Tim, hier ist Jan. Henrik musst du so anschreiben. Also ich habe auch immer Probleme irgendwie.
Ja, es ist
brauche eine WhatsApp.
Nee, Henrik ist hat einen eigenen Twitter-Kanal noch. Ich mache eigentlich das meiste Richtung Social Media, PR, Gäste einladen. Das ist alles so meine Geschichte und die Technikgeschichten und so, die macht meistens dann Henrik.
Der sich ja jedes Mal rausrede, wenn ich ihn zum Podcast einlade. Lieber Henrik, nächstes Mal bist du dran.
Ja, er sagte mir schon, er wäre dann jetzt, er schafft es dieses Mal ja nicht und er sagte schon, er versucht es dann beim nächsten Thema mit dir dann passend zu machen.
Kannst du irgendein Thema aus, was ihm überhaupt nicht liegt? Windows. Wir machen Windows.
Das ist super, da wird er sich sehr freuen. Mr. Mac.
Der ja, Mac-Fan. Genau. Nee, super, dann danke ich dir, Jan. War ein cooler Podcast. Wir haben mal eine kleine Folge gemacht. Finde ich super. Sonst habe ich immer so 2 Stunden Folgen oder länger. Ich finde es auch mal ganz schön, kurze Folge zu haben, weil es gibt ganz oft Leute, die sich dies kritisieren, wenn du in 2,5 Stunden
ja, hast. Ja, du, wir hätten das sicherlich auch noch länger alles besprechen können, aber wir wollten es ja von vornherein ein bisschen kürzer halten. Man hätte jede Szene aufdröseln können und Pro und Contra und alles. Aber ich denke, wir haben unsere Meinung kundgetan und jetzt darf der Zuhörer entscheiden, was er mit dieser Info macht.
Genau. Flame einfach unter Facebook und Twitter unter Mr. Turkleton. Ich hoffe, dass ich es mal auch schaffe, die YouTube-Folge hochzuladen, weil YouTube ist wirklich ein Garant für Podcasts. Ich hätte es nie gedacht. Ich habe fast so viele YouTube-Aufrufe wie Downloads auf dem Feed. Das hat mich echt irritiert.
Mhm. Ja, das ist doch super. Ja, ich habe auch, glaube ich, letztes Mal das über YouTube mir angehört von deinem Podcast, genau. Weil es einfach in dem Moment bequemer
war. Was mir ganz wichtig ist, bitte, liebe Leute, ich weiß, es nervt euch, es ist ein nerviges Thema bei jedem Podcaster, macht iTunes-Rezension. Es hört sich immer total lächerlich an, aber iTunes ist eigentlich der heiße Shit bei Podcasts. Ich weiß, es gibt viele Leute draußen, die hassen Mac und die mögen Apple nicht. Bitte tut mir trotzdem gefallen, jeder, der einen iTunes-Account hat, einfach mal kurz 5 Sterne und einen Zweizeiler dalassen. Hilft einfach wirklich bei der Reichweite, dann sind wir in neu und beachtenswert einfach mal drin mit dem Nerdcast. Ist echt ganz wichtig. Ich würde euch nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Bitte alle, die einen iTunes-Account haben, einfach mal bewerten. Mit 5 Sternen, auch wenn ihr den Podcast scheiße findet, ist vollkommen egal. 5 Sterne, könnt reinschreiben, der Podcast ist scheiße, das checkt Apple nicht. Die finden nur 5 Sternbewertungen gut plus Kommentar. Egal, was das Kommentar reinschreibt. Völlig egal. Einfach 5 Sterne und ein Kommentar. Weil sonst kommen wir nie neu und beachtenswert. Und das wird halt nochmal den Podcast richtig.
Ja, gut. Das ist wirklich so.
Ja. Ich glaube, kannst du bestätigen.
Den Algorithmus von Apple, den kennt eh keiner so ganz genau, wie man da hinkommt. Nach der letzten Ausgabe waren wir auch auf Platz 2 mal kurz. Also das variiert immer.
Ich will nur nicht neben irgendwelchen Yoga-Podcasts nicht dabei sein. Also Yoga-Podcast ist irgendwie Platz 10 und ich bin gar nicht gelistet. Das tut meiner Nerd-Seele weh.
Ja gut, ich gucke meistens eh nur unter Filme und TV. Das sind ja die interessanten Podcasts für uns und da sollte man sich gut
positionieren. Wir sind noch Games und Computerspiele. Das ist auch wichtig. Aber das Gute ist, ich kann euch nie in Konkurrenz treten.
Ja,
mein ganzen Lieblingspodcast sind nicht in der Kategorie, wo ich bin. Das finde ich gut. Oh nee, super. Dann vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung, sehr gerne.
Du hast jetzt noch Schicht, ne? Du musst noch arbeiten.
Ja, ein bisschen noch.
Ja, dann wünsche ich dir noch eine ruhige Schicht. Danke. Du arbeitest ja im Kino, eigentlich einer der coolsten Jobs, die ich mir vorstellen kann.
Ja, also es ist ja bei mir nur ein Nebenjob und das ist auch in Ordnung. Also Fulltime-Job wäre das jetzt nicht für mich. Gibt's auch kaum noch.
Ja. Aber du kommst wenigstens in jeden Film wahrscheinlich.
Ja, das ist richtig.
Ja. Sehr gut. Nee, dann dir einen schönen Abend und vielen Dank. Ich hoffe, du bist in der nächsten Sendung mal wieder dabei. Mhm. Wir haben jetzt ein paar Filme aufgezählt, aber ich werde mal bei euch auch vorbeigucken. Ich habe es jetzt schmählich vernachlässigt, bei euch mal dabei zu sein. Müssen wir mal wieder machen.
Machen wir. Kriegen wir hin. In dem Sinne.
Super.
Ich wünsche euch allen entweder eine gute Nacht, guten Tag, wann ihr uns auch immer gerade hört. Und bis zur nächsten Folge, ne?
Ciao. Tschüss. Ciao.